Hallo und herzlich willkommen beim letzten Aufguss, dem Klimapodcast der Presse.
Bei uns hört ihr die wichtigsten Fakten in Sachen Klima, Umwelt und Nachhaltigkeit.
Mein Name ist Christine Meierhofer.
Ich bin Matthias Auer.
Und ich bin Theresa Wirth.
Und wie jede Folge gibt es am Anfang ein Mitbringsel. Ich habe auch heute was mitgebracht, und zwar ein kleines Ratespiel. Und diesmal geht es nicht um Zahlen, sondern ihr dürft jetzt raten oder euch gerne was ausdenken. Und zwar, welche Klimaschutzmaßnahme bei der österreichischen Bevölkerung die höchste gesellschaftliche Akzeptanz hat.
Boah.
Aber das heißt nicht, dass es zwingend auch eine sinnvolle Klimaschutzmaßnahme sein muss.
Oder das ist nicht gesagt.
Ich würde sagen, Müll trennen oder sowas.
Müll trennen oder so Bio-Eier.
Ja, es geht in die richtige Richtung. Also die höchste gesellschaftliche Akzeptanz laut einer Umfrage von diesem Februar ist die Reduktion von Lebensmittelabfällen. Da sind fast 90% der Befragten dafür.
Schau, da haben wir beide recht.
Also aufessen.
Ja, ja, genau. Die Bio-Eier bitte zusammen essen. Dicht gefolgt von einer Stärkung des Schutzes von Ökosystemen und dem Ausbau der Stromnetzinfrastruktur. Das sind beides über 80% der Befragten dafür.
Ja, ah, ja. Bitte.
Ja, alles Klimaschutzmaßnahmen, von denen im bisherigen Wahlkampf nicht so viel die Rede war.
Ja, im bisherigen Wahlkampf war, wenn man jetzt die letzte Woche ausklammert, ja noch überhaupt nicht von Klimaschutz die Rede in Wahrheit. Also wenn man jetzt mal von den Grünen absieht, die über kaum was anderes sprechen. Aber alle anderen Parteien haben das ja zumindest in der Kommunikation jetzt auch verglichen zu den letzten Wahlen eher hintangestellt.
Mhm.
Und die Frage, hat sich das durch die Unwetter und Überschwemmungen, die wir gesehen haben, geändert?
Also ich habe es zumindest im Gefühl, dass sich es ein bisschen geändert hat. Also zumindest die letzten Tage, es ist ja alles noch nicht lang her, hat es da schon ein bisschen einen Aufschwung dieser Themen gegeben. Also zumindest auch dieses Renaturierungsthema schwirrt ja jetzt plötzlich wieder überall herum.
Das Thema hat sicher an Dringlichkeit gewonnen. Das haben wir gemerkt dann in den letzten Tagen, auch wenn man die tagesaktuellen Medien verfolgt hat. Also es wird wieder gesprochen über Renaturierung, natürlichen Hochwasserschutz, die Zusammenhänge von Erderwärmung und Häufigkeit und Intensität von Extremwetterereignissen. Das alles kommt zurück, auch in die Köpfe der Menschen. Und deswegen ist es vielleicht gar nicht so schlecht, dass wir uns auch genauer ansehen, was die einzelnen Parteien denn zu diesen Themen so denken und zu sagen haben.
Genau, also wir schauen uns heute die Wahlprogramme der Parlamentsparteien an, welche Inhalte sie zum großen Thema Klima vorschlagen oder fordern und ob es stimmt, dass die Grünen wirklich die einzigen sind, die für Klimaschutz sind, wie sie das ja zum Beispiel auch auf ihre Plakate schreiben.
Genau, und vielleicht fangen wir gleich mit dem ersten Thema an. Also wir haben es jetzt eh schon. Durch das Hochwasser sind auch Themen wie Bodenschutz, Bodenversiegelung, eben wie gesagt Renaturierung wieder jetzt an der Tagesordnung. Was sagen die Parteien da dazu?
Ich habe einen OT mitgebracht von den NEOS, die zu diesem Thema Bodenschutz recht konkrete Vorschläge haben.
Ein weiterer Vorschlag von uns, und das ist leider nicht passiert, war, den Druck übers Geld zu machen. Das Geld ist immer ein gutes Druckmittel und man könnte hier natürlich im Finanzausgleich sagen, also sobald es eine verbindliche Bodenschutzstrategie gibt, gibt es das volle Geld, wenn nicht, dann nicht. Und dann gibt es natürlich noch zwei große Hebel. Wir haben ja auch Verbündete, zum Beispiel da mit der Hagelversicherung, die sagen natürlich, also da gibt es natürlich das Thema Kommunalsteuer, auch wie da die Erträge gemacht werden oder auch das Thema Grundsteuer, wo man Hebel hätte.
Also ich habe mir unter anderem auch das Wahlprogramm der NEOS angesehen und die Vorschläge in diesem Bereich, also sowohl beim Thema Bodenschutz als auch Renaturierung, was ja da irgendwie Hand in Hand geht, ist die Partei, jetzt würde ich nicht sagen überraschend, aber ist sehr progressiv, also hat sich auch im Vorfeld der Entscheidung zur EU-Renaturierungsverordnung eigentlich immer stark gemacht für die Wiederherstellung der natürlichen Lebensräume und hat, wie du erwähnt hast, Christine, auch in ihren Wahlprogrammen sehr konkrete Vorschläge, wie man den Flächenfraß oder eben das Zubetonieren Österreichs stoppen könnte. Und ganz typisch für die NEOS wählen sie da eben einen Ansatz über das Steuersystem, was sicher ein guter und gangbarer Weg wäre, wenn man es durchbringt. Und was ich auch interessant fand, und da stehen sie zum Beispiel ganz im krassen Gegensatz zur ÖVP, dass die NEOS auch die Raumplanungskompetenz weg von den Gemeinden hin auf höhere Ebenen, idealerweise zum Bund, bringen wollen, damit das, was wir jetzt gesehen haben, wo es eben viele Probleme gab, wenn Menschen in Hochwassergebieten und so weiter bauen oder wenn generell zu viele Flächen für den Neubau gewidmet werden, damit das eben nicht mehr passieren kann.
Ja, das ist ganz spannend. Da fällt mir jetzt gleich ein, was die FPÖ dazu gesagt hat. Also gerade zum Bodenschutz und Reduktion von Bodenverbrauch, da sind sie für keine verbindlichen Ziele, weil, wie sie sagen, in ihrem Wahlprogramm, das ist ja nicht im Kompetenzbereich des Bundes. Deswegen braucht man da jetzt gar nicht drüber reden, so ungefähr. Aber man kann Bodenbedarf überhaupt begrenzen, indem man das Bevölkerungswachstum durch illegale Migration bremst. Fand ich einen interessanten Spin.
Jeder Österreicher bekommt ein altes Haus von einem Migranten.
Vielleicht. Aha. Ja, aber sonst ist es überhaupt ganz witzig bei der FPÖ, dass das Wort Klimawandel selber ja kein einziges Mal im Wahlprogramm vor, aber sie sprechen dann natürlich viele Themen an auch, gehen aber meistens über den Umweltschutz. Das sind dann Sachen wie das Trinkwasser muss man schützen und die Natur sowieso und auch das Bienen- und Insektensterben. Also so ein bisschen so ein Potpourri an Dingen, die da vorkommen.
Zum Thema Renaturierung haben Sie sich da auch in irgendeiner Form positioniert, weil das wäre das Wiederherstellen der schönen idyllischen Heimat. Das kann ich mir eigentlich ganz gut vorstellen, dass das ankommt.
Also so Heimatschutz ist Umweltschutz sozusagen, das kommt da schon vor. Die Renaturierung selber kommt nur vor, insofern, dass sie dagegen sind, gegen die EU-Verordnung.
Ich nehme an, bei den Grünen ist das nicht ganz deckungsgleich.
Die Renaturierung wird sehr gelobt, da gibt es viel Eigenlob auch im Parteiprogramm und auch ein Bekenntnis dazu, die finanziellen Mittel dann für die Umsetzung auch irgendwie klar zu machen. In puncto Bodenverbrauch, da ist bei den Grünen wenig überraschend, dass sie eben an diesem 2,5 Hektar Ziel, also das wäre so, das ist eigentlich schon bundesweit festgelegt als Ziel für den täglichen Flächenverbrauch. Es ist nur nicht verbindlich. Der tatsächliche Flächenverbrauch ist viel höher. Genau, also das hatten die Grünen schon 2019 im Programm. Das ist auch schon vor Jahrzehnten mal festgelegt worden von einer Bundesregierung, dass das eigentlich ein guter Grenzwert wäre. Nur hat sich dann nie jemand daran gehalten. Das stand auch im Regierungsprogramm der letzten Bundesregierung drinnen. Und das ist auch ein bisschen das Problem, das die Grünen damit haben, weil es stand aber im Regierungsprogramm, wurde nicht umgesetzt, obwohl es im öffentlichen Diskurs immer mal wieder sehr intensiv Thema war und es auch breite gesellschaftliche Zusprache eigentlich zu dieser Deckelung gäbe. Steht jetzt wieder drinnen im Programm.
Ich habe mir auch die ÖVP angeschaut, also nicht nur das Wahlprogramm, sondern natürlich auch, was da so in den letzten Tagen dann so zur Causa Prima gesagt wurde. Ich nehme an, viele Interviews sind eh noch im Ohr, wie zum Beispiel die niederösterreichische Landeshauptfrau, die gemeint hat, eigentlich kann das nichts mit dem Zubetonieren zu tun haben, weil es sind eh, glaube ich, 94% der Landesfläche nicht zugebaut, also halt die Wälder und die Berge, wo halt leider keine Menschen wohnen. Also man hat gemerkt, die ÖVP ist in ihrer leider alten Argumentation ein bisschen gefangen. Gerade auch jetzt so kurz vor der Wahl wagt er offenbar keinen Schritt mehr hinaus. Wenn man sich das Thema anschaut in den Wahlprogrammen, auch da ist zwar wohl Katastrophenschutz und Anpassung an den Klimawandel, an die Folgen des Klimawandels, das wird da schon eigentlich sogar relativ prominent erwähnt. Da geht es natürlich dann immer auch viel darum, wie sehr hilft uns das Bundesheer und so weiter und so fort. Aber jetzt ja keine an sich sinnlosen Dinge, wenn man einen Schritt zurückgehen würde, also sprich an den Grundlagen halt was verbessern, zum Beispiel Ausysteme wieder als solche nutzbar machen, damit Hochwasser eben mehr Platz haben, um sich außerhalb der Keller der Menschen auszubreiten, da wird es dann schon sehr leise. Also man bekennt sich zwar wohl zur Bodenstrategie und auch zu diesem 2,5 Hektar Ziel, aber...
Ah, wirklich, das steht drinnen.
Ja, also ein Bekenntnis zur Bodenstrategie steht explizit drinnen. Nur gemeint ist natürlich die Bodenstrategie der Länder und es steht auch explizit drinnen, die Kompetenz soll hierbei ganz klar in den Ländern verortet sein. Also das heißt, an diesem, wie soll ich sagen, grundsätzlichen Stillstand, den wir da leider jetzt erlebt haben, rüttelt zumindest die ÖVP jetzt mal nicht.
Ja, ich habe mir noch die SPÖ, das Programm angeschaut, was die dazu sagen. Die wollen natürlich auch den Bodenverbrauch verringern und sagen auch, es braucht eine Strategie, wobei da jetzt ehrlich gesagt nicht wirklich genau erwähnt wird, ob das jetzt Bundes- oder Länder- oder Gemeindesache sein soll. Aber ansonsten finden sich da halt viele Details drinnen, wie eben Leerstand mobilisieren und Gewerbeflächen, alte wieder, also nutzen, Parkplätze für Photovoltaikanlagen nutzen, Supermärkte nur noch im Ortskern, fand ich auch ganz spannend. Und ja, ansonsten sind sie für das Renaturierungsgesetz, das ist jetzt auch keine Überraschung.
Einen kleinen Punkt wollte ich zur ÖVP noch nachtragen, weil die ÖVP sich ja, das sieht man auch im Wahlprogramm, ganz stark als Partei der Landwirte und Landwirtinnen versteht und auch immer positioniert. Und da geht mir einfach nicht ganz aus, wie dieses Argument eigentlich stimmig bleibt. Oder wenn man sich in Erinnerung ruft, dass die Bäuerinnen und Bauern eigentlich die Bevölkerungsgruppe sind, die am allerstärksten vom Rückgang der für sie verwendbaren Böden betroffen sind. Also die Fläche der agrarisch nutzbaren Bodenflächen in Österreich ist seit Jahrzehnten stark rückläufig. Das wird jeder Agrarvertreter auch so sagen und bemängeln. Nur einen klareren Schutz gibt es dann trotzdem nicht.
Das frage ich jetzt noch dazu, weil es da, glaube ich, am besten passt. In den Parteiprogrammen, die ihr euch angeschaut habt, kommt da die Biodiversität irgendwie vor? Gibt es da Ideen dazu?
Beim SPÖ-Programm auf jeden Fall, da ist Artenvielfalt erhalten, ist ein kleiner Punkt unter vielen. Sie sind auch für ein eigenes Budget, genau, um für diese Themen quasi sich einzusetzen.
Bei den NEOS, wenn ich da anschließen darf, steht ein bisschen schlagwortartig drinnen, das Artensterben effektiv bekämpfen. So, ja, da gibt es ein Bekenntnis, ohne jetzt eine, also es muss ja nicht immer die ganze Strategie drinnen stehen, aber ein Bekenntnis gibt es.
Ich kann aber die FPÖ sagen, da ist weder Biodiversität noch Artenschutz, sind Worte, die vorkommen. Es wird subsumiert unter Umweltschutz, aber da jetzt auch nichts Konkretes. Also das Bienensterben wird angesprochen und ja, der Wolf, aber eher, eher, dass die Almwirtschaft vor dem Wolf geschützt werden muss, genau.
Ja, bei der ÖVP gibt es grundsätzlich ein Bekenntnis zum Schutz der Kulturlandschaften und so weiter. Aber wenn es konkret um Biodiversität geht, habe ich es an einer anderen Stelle gefunden, wo kann sich jetzt jeder einen Reim darauf machen, wer da mitgeschrieben hat. Aber und zwar an einer Stelle, wo es dann darum geht, die Wirtschaft zu schützen. Und zwar nicht nur vor Carbon Leakage, was wir vielleicht kennen, also das Verlagern von Produktion in andere Länder, wo geringere Klimaschutzvorgaben stattfinden, sondern es wird auch konkret gewarnt vor Biodiversity Leakage. Also das heißt auch, das mögliche Verlagern von Produktionen in Länder, wo man es eben nicht so ernst nimmt mit dem Schutz der Artenvielfalt. Da ist es vorgekommen.
Kenne ich mich aus. Ja, bei den Grünen ist das natürlich auch ein großer Punkt. Also ganz generell, also Klima und Naturschutz sind überhaupt die beiden ersten und wichtigsten Punkte im Programm, machen einen sehr großen Teil des Programms überhaupt aus, also muss man nicht lang suchen. Zur Biodiversität, also gibt es eben auch dieses Bekenntnis zur Biodiversitätsmilliarde, dass eben auch die SPÖ und die NEOS auch dafür sind. Und eben diese Biodiversitätsstrategie, die Österreich ja hat, die soll jetzt quasi auch dann einen Aktionsplan bekommen, wo dann halt wirklich auch ausgearbeitet wird, wie man es dann jetzt in der Praxis gut umsetzen kann.
Ja. Vielleicht ganz grundsätzlich, gibt es überhaupt noch eine Partei in Österreich, die sich nicht zu einer Klimaneutralität bekennt oder die gegen den Ausstieg aus fossilen Brennstoffen ist, oder herrscht da weitgehend Klarheit? Also Österreich hat sich ja an sich committed, das bis 2040 über die Bühne zu bringen.
Genau. Und ich habe da noch einen OT mitgebracht, ja, der nochmal kurz verdeutlicht, was wir eh auch schon kurz angesprochen haben.
Und es wird gut sein, wenn die Grünen so weit gestärkt werden, dass wir wieder Klima, Umwelt und Naturschutz vertreten können. Das macht sonst niemand. Das hat man da ja gesehen. Klima und Naturschutz gibt es nur mit Grün.
Genau, also eigentlich eine recht gewagte Behauptung. Jetzt ja, habt ihr euch die Programme der anderen Parteien angeschaut. Wie ist das jetzt auch mit dem Ausstieg zum Beispiel aus fossilen Energieträgern?
Ja, also zum Beispiel die SPÖ bekennt sich schon auch klar dazu, ist auch für Klimaneutralität bis 2040. Bei der FPÖ ist es anders. Also die sind nicht für den Ausstieg aus Fossilen. Es kommt natürlich schon zum Beispiel Klimaneutralität vor. Das darf aber kein Selbstzweck sein, schreiben sie, sondern muss eben stets im Einklang mit Arbeit, Wirtschaft und Forschung gedacht werden.
Das grundsätzliche Bekenntnis gibt es bei den NEOS natürlich auch. Ähnlich wie die ÖVP schreckt sie ein wenig davor zurück, irgendwie das über Verbote regeln zu wollen, sondern setzt sehr stark auf marktwirtschaftliche Anreize, vor allem auf einen CO2-Preis. Das ist vielleicht der größte Unterschied zu den anderen Parteien, den ich entdeckt habe, dass die NEOS das so als zentrales Vehikel oder als zentrales Element der Klimapolitik für sich, also nicht nur für sich, sondern auch für Österreich entdeckt haben. Also sie fordern ganz offen auch eine starke Erhöhung des CO2-Preises, damit klima- und umweltschädliches Verhalten eben den Menschen auch ein weniger schmackhaft gemacht wird. Allerdings natürlich im Gegenzug zu einer Lohnsteuerreform, also sprich die Steuern auf Arbeit müssten entsprechend sinken. Aber das ist ein Punkt, der sehr konkret im NEOS-Parteiprogramm drinnen steht. Die ÖVP wiederum hat für sich also ein bisschen entdeckt den Klimaschutz mit Hausverstand. Also keine Verbote und schon irgendwie raus aus den Fossilen, aber nicht aus allen. Und der Fokus ist natürlich ein ganz anderer. Also der Fokus ist ganz stark auf Biomasse und Biogas. Auch da sieht man wieder die Verbindung zur Landwirtschaft. Auch E-Fuels zum Beispiel nehmen einen sehr prominenten Teil im Wahlprogramm ein, was jetzt, wenn man es an der tatsächlichen Relevanz misst, vielleicht ein bisschen übertrieben erscheint.
CO2-Steuer hast du ja noch angesprochen.
Das stimmt.
Also da ist die SPÖ grundsätzlich dafür, will das aber sozial gerecht gestalten und die FPÖ ist dagegen.
Da muss man, glaube ich, ganz kurz dazu sagen, dass sich das Österreich ja auch nicht aussuchen kann, komplett alleine. Also es gibt ja ein europäisches Regelwerk dazu. Es wird der ETS-Markt, also der CO2-Zertifikate-Markt, der im Moment nur für die Industrie und Stromproduzenten gilt, wird ja schrittweise ausgeweitet, auch auf den privaten Bereich, also Raumwärme, Verkehr etc. Ab 26 beginnt das. Das heißt, jetzt so zu tun, als könnte man, wenn man den nationalen CO2-Preis wegzaubert, dass das dann nie wieder zurückkommt, das ist ja sowieso eine Chimäre. Deswegen ist es wenig überraschend, natürlich aus meiner Sicht zumindest sinnvoll, ein nachweislich funktionierendes Instrument auch zu belassen und eher zu stärken als zu schwächen.
Genau, also das wäre jetzt auch zum Beispiel der Plan der Grünen. Also die sind natürlich stolz auf ihre CO2-Bepreisung. Die wollen es einfach beibehalten, laufend evaluieren und weiter ausbauen. Ganz allgemein setzen die Grünen, wenn es um den Ausstieg aus den Fossilen geht, also da gibt es wirklich umfassende Vorschläge zum Ausbau der Erneuerbaren, beschleunigte Genehmigungsverfahren, verpflichtender Windkraftausbau in allen Bundesländern, den Netzausbau etc. Was ich ganz spannend fand, war auch das Augenmerk darauf, dass der Energieverbrauch allgemein eigentlich sinken sollte und dass da vor allem die öffentliche Hand so mal quasi den ersten Schritt machen soll und irgendwie zeigen soll, wie das geht.
Du hast schon das neue Thema quasi
Energiewende
aufgemacht. Was sagt denn da die ÖVP dazu?
Die NEOS wie auch die ÖVP konzentrieren sich in erster Linie darauf, dass man den Ausbau der Infrastruktur erleichtert. Also die NEOS fordern da One-Stop-Shops und raschere Widmungen und schnellere Netzanschlüsse, ein Herauslösen der Landesstromnetze aus den jeweiligen Muttergesellschaften. Auch die ÖVP hat beim Thema Erneuerbare oder erneuerbaren Ausbau ein klares Bekenntnis abgelegt. Wie gesagt, halt hier mit ein bisschen einem anderen Fokus. Also es ist jetzt weniger der Fokus auf Photovoltaikanlagen, wie das vielleicht die Grünen haben, auch weil man eben gesehen hat, zu welchen Problemen das führen kann, wenn die Netze noch nicht so weit sind, also durchaus sinnvoll. Sonst geht es ganz viel darum, dass man Wasserstoffleitungen und Infrastruktur aufbaut, dass man CO2-Infrastruktur aufbaut, damit eben auch die Industrie sich in irgendeiner Form dekarbonisieren kann. Und was ich ganz witzig fand, ist, die ÖVP schreiben auch explizit, dass Achtung, schwieriges Wort, erneuerbaren Ausbaubeschleunigungsgesetz hinein. Also das wäre das Gesetz, das dafür gedacht ist, dass zum Beispiel Windparks oder auch andere erneuerbaren Anlagen nicht mehr Jahre und teilweise Jahrzehnte irgendwie im Limbo hängen, sondern dass da rascher gebaut werden kann. Die schreiben sich das rein. Ich glaube, die Grünen haben sich reingeschrieben. Bei den NEOS steht es drinnen. Umgesetzt haben es ÖVP und Grüne jetzt trotzdem auch nicht. Also das finde ich immer irgendwie witzig, wenn sie sich dann Wünsche hineinschreiben, wo man sich denkt, ja, das wäre jetzt eigentlich eh 5 Jahre ganz gut gegangen.
Bei der SPÖ ist nicht überraschend. Energiearmut ist da ein großes Thema. Natürlich soll das möglichst sozial gerecht passieren, die Energiewende. Rechte der Mieterinnen sollen auch gestärkt werden, da zum Beispiel Förderungen für Heizungstausch. Prinzipiell bekennen sie sich aber doch natürlich ganz klar für einen Ausstieg aus fossilen Energiequellen.
Ganz interessant bei der SPÖ ist ja auch der Vorschlag, wie sie diese Energiewende oder den Ausbau der Erneuerbaren finanzieren wollen, oder?
Ja, genau. Da gibt es die große Idee eines Transformationsfonds, wo 20 Milliarden Euro quasi zur Verfügung gestellt werden soll, um eben diese Energiewende und überhaupt die grüne Transformation zu fördern, und da sollen eben Alle Förderungen, also die Vergabe von allen öffentlichen Mitteln eigentlich, sollen über diesen Fonds organisiert werden, der dann unter dem Dach der ÖBAG, wo das organisiert wird und damit das eben möglichst effizient vonstatten geht. Der Staat übernimmt sozusagen, genau. Und die Dividenden der ÖBAG sollen dann wieder zweckgewidmet werden und wieder in diesen Fonds fließen.
Also genau. Die Dividenden der Staatsbeteiligungen,
genau.
Die ÖBAG bekommt. Also, und die FPÖ ist auch für den Ausbau der Erneuerbaren?
Die ist prinzipiell für die Nutzung von Erneuerbaren, genau. Aber es gibt dann immer ein großes Aber bei der FPÖ. Also zum Beispiel, es darf eben nicht, das Minimieren der fossilen Brennstoffe darf nicht zulasten der Wettbewerbsfähigkeit gehen. Und die Unternehmen sollen nicht gezwungen werden, auch abzuwandern in andere Länder mit niedrigeren Energiekosten. Russisches Gas soll im Energiemix bleiben, das stellen sie auch klar, fand ich auch interessant, aber die Nähe zu Russland ist ja bei der FPÖ bekannt. Ja, und sonst zum Beispiel Importe, also auch Energieimporte, da sollen eben nicht die moralischen Interessen, sondern wirtschaftliche Interessen entscheiden, also quasi das, was am billigsten ist, das nehmen wir. Jetzt so in EU hin, weil ja im Endeffekt Österreich, wenn das alles nicht umgesetzt wird, dann irgendwann Strafen drohen. Diese Strafen wollen sie nicht zahlen und sie wollen stattdessen eben lieber in die Forschung investieren, damit man da eben auch was weiterbringt.
Die ÖVP hat schon angekündigt, was es mit ihr auf jeden Fall nicht geben wird.
Es wird keine Abschaffung des Dieselprivilegs mit mir geben und auch keine Abschaffung der Pendlerpauschale.
Eine Reform?
Das, was es braucht, ist aus meiner Sicht hier eben die Innovation und die Technologiestärke in den Vordergrund zu stellen.
Ja, wir sind im Großthema Verkehr, Verkehrswende angelangt und also ich glaube, der O-Ton zeigt ganz deutlich, in welche Richtung die ÖVP hier denkt. Es ist auch im Wahlprogramm explizit der Verbrennungsmotor an mehreren Stellen erwähnt und die Ökologisierung des Verbrennungsmotors. Das Dieselprivileg hat es auch hineingeschafft, allerdings halt unter dem Namen Agrardiesel. Es findet sich auch eine Liste an Straßenprojekten, die umgesetzt werden sollen. Also pro Bundesland gibt es da ein paar Straßen, darunter auch der Lobautunnel, der umstrittene. Also da ist die ÖVP bei allen Bekenntnissen dazu, dass man eine Bahn braucht und irgendwie andere Verkehrskonzepte sehr stark auf das Auto fokussiert. Und also ich meine, ich muss ehrlich sagen, das mit dem Dieselprivileg und der Pendlerpauschale, das finde ich ja wieder ein bisschen witzig, weil jetzt ist es gar nicht lange her, weiß ich nicht wie viele Wochen, 3 Wochen oder so, da hat sich die schwarz-grüne Regierung geeinigt auf den Nationalen Energie- und Klimaplan. Das ist so ein, grob gesagt, so eine Vorhabensammlung, wie Österreich seine EU-Klimaziele erreichen will. Und der letzte große Punkt, auf den sie sich da geeinigt hatten, war die Abschaffung fossiler Subventionen im Rahmen von 2 Milliarden Euro. Und das sind halt genau das Dieselprivileg und das Pendlerpauschale. Also wenn die ÖVP da gar nicht hingreifen will, wird es wahrscheinlich ein bisschen schwierig, das einzuhalten, was man vor 3 Wochen noch versprochen hat.
Wenn man sich zum Beispiel SPÖ und FPÖ-Programme anschaut, die sind auch beide dagegen oder also FPÖ explizit dagegen natürlich, dass man Pendlerpauschale abschafft. Die sind eher für eine Anhebung und natürlich Dieselprivileg soll auch bleiben, wobei das nicht extra drin steht. Aber auch die SPÖ greift die Themen absolut nicht an. Also da ist witzigerweise kein einziges Wort über private Autofahrer, Pendler und so weiter. Also die sparen das geflissentlich aus, sind natürlich für Ausbau der öffentlichen Verkehrsmittel, haben da wirklich eine Reihe an Maßnahmen, kostenloses Klimaticket für junge Leute. Du bist nicht mehr so jung, Matthias, auch wenn du dich jetzt freust.
Ach so, nein, ich habe nur geschaut, wo das Geld vom Himmel fällt, mit dem das finanziert wird.
Du feierst.
Nein, ich feiere nicht, ich versuche die Milliarden zu fangen.
Ja, also, aber dieses explizite Verbrenner aus, dazu bekennen sie sich nicht. Was sie schon reinschreiben, ist ein Privatjet-Verbot oder
das trifft mich nicht.
Auch die Besteuerung von Flugkerosin und eine LKW-Maut schon. Klares Nein zu Verbrenner aus, ist auch im FPÖ-Programm nicht überraschend. Aber eine Sache, gerade beim Fernverkehr, fand ich sehr interessant. Sie sind, um quasi auch wahrscheinlich die Emissionen im Flugverkehr zu minimieren, gegen Werbung für Ferntouristen.
Aha. Könnte man dann wie bei den Zigarettenpackungen so Opfer von Flugzeugabstürzen zum Beispiel oder von so stark Sonnenbrand.
Ja, sie wollen gar keine Werbung machen, aber vielleicht ist das auch, sie wollen vielleicht auch nicht die, die reichen Scheichs aus Dubai in
also, Salzkammergut haben. Das wäre jetzt meine Frage. Geht es darum, dass die ÖsterreicherInnen nicht in die Ferne fliegen sollen oder dass aus der Ferne niemand herkommt?
Nein, ich glaube eher, dass niemand herkommt.
Mhm. Aha.
Ja. Okay. Also so habe ich es verstanden, aber genau ist es nicht.
Naja,
beides ausgeschüttet. Was da entgegenwirken könnte aus dem Programm der Grünen, wäre, dass die Grünen zum Beispiel explizit reingeschrieben haben, keine dritte Piste für den Wiener Flughafen.
Schade, sind sich fast einig.
Darf ich kurz dich was fragen zu den Grünen? Weil wie heikel das ist, was du angesprochen hast, Theresa, wenn man jetzt, es gibt viele Pendler in Österreich, es gibt ganz viele Menschen, die aufs Auto angewiesen sind, die, glaube ich, niemand will irgendwem das Auto wegnehmen oder so.
Ja.
Und also in der Kommunikation der letzten Wochen ist mir aufgefallen, dass auch die Grünen eigentlich beim Thema Pendlerpauschale nie gesagt haben, das muss radikal weg, sondern da hat es dann immer geheißen, umformen und andere Mittel und umschichten und so weiter. Deswegen hätte es mich interessiert, steht das eigentlich explizit drin?
So steht es auch drinnen. Also es soll umgeändert werden, es sollen neue Anreizsysteme kommen. Zum Beispiel soll man steuerlich bevorzugt werden, wenn man zum Beispiel mit dem Rad pendelt, statt mit dem Auto.
Kurze Strecken.
Genau, also ist natürlich, also ist Ihnen wahrscheinlich eh bewusst, dass das nicht für alle möglich ist.
Highway. Ja.
Genau, Ausbau der Radinfrastruktur steht natürlich auch drinnen. Es gibt ein klares Bekenntnis zur E-Mobilität. Das Auto wird es da auch weiterhin geben in den umfassenden Vorschlägen der Grünen, zur, wie man eben die Verkehrswende gestalten soll.
Das ist zum Beispiel auch eine Lösung, die bei den NEOS ganz groß im Plakat steht, also die Dekarbonisierung der individuellen Mobilität, also auch dort Auto ja, aber halt bitte nicht mehr mit Treibhausgasausstoß und eben ganz stark Lösungen für diese berühmt-berüchtigte letzte Meile, zum Beispiel eben über Carsharing-Angebote. Beim Pendlerpauschale sind Sie, finde ich, relativ, aber gut, Sie positionieren sich ja als Reformkraft, sind Sie relativ progressiv wieder, also da schreiben Sie klar rein, das wollen Sie abschaffen, wohl schrittweise. Und im Rahmen einer Steuerreform. Und natürlich soll das in irgendeiner Form auch ersetzt werden, aber klares Ziel ist, dass Pendlerpauschale, so wie es heute ist, soll es nicht mehr geben. Aber so uneinig, wie sich die Parteien zum Beispiel beim Pendlerpauschale sind, so einig sind sie sich bei einem anderen Thema, das vor wenigen Jahren noch total strittig in Österreich war, nämlich bei der Frage danach, ob man Kohlendioxid auch in Österreich unter der Erde speichern dürfen soll oder nicht. Das ist ja seit 2012 verboten und die schwarz-grüne Regierung hat da einen ersten Anlauf gemacht, um dieses Verbot zu lockern oder aufzuheben. Und soweit ich das überblicken kann, also zumindest die NEOS und die ÖVP, stürzen sich da sehr stark auf dieses Thema, auch im Wissen, dass das eben für die Industrie notwendig sein wird, in irgendeiner Form die unvermeidbaren Emissionen beseitigen zu können. Aber ich glaube auch, alle anderen Parteien sind grundsätzlich dem Vorschlag gegenüber offen. Also ich glaube, das ist was, was wir tatsächlich sehen werden in der nächsten Legislaturperiode.
Ja, und wenn wir schon bei der Industrie sind und bei der Wirtschaft. Theresa, du hast vorhin schon kurz diesen Transformationsfonds angesprochen. Da habe ich einen OT mitgebracht.
Wer außer der Sozialdemokratie hat ein Transformationskonzept, was erneuerbare Energie als Standortgarantie für die nächste Generation von Beschäftigten macht?
Diese nächste Generation, die Sie ansprechen, das ist ein größerer Punkt bei der SPÖ im Wahlprogramm. Also Sie sprechen da von einem Ausbau von grünen Jobs eben für diese Transformation. Den Transformationsfonds haben wir eh schon angesprochen. Ansonsten wird auch noch die Kreislaufwirtschaft angesprochen, die also ausbauen wollen. Die
ÖVP hat ein bisschen einen anderen Zugang in dem Bereich. Auch da ist klar, Dekarbonisierung der Industrie wird passieren, soll passieren. Was die Partei machen will, um es zu ermöglichen, ist in erster Linie eben die Sicherstellung von einer sauberen und stabilen und leistbaren Energieversorgung. Der Aufbau der notwendigen Infrastruktur, das haben wir vorher schon kurz besprochen. Also da geht es auch ganz viel ums Thema, woher kommt unser grüner Wasserstoff? Wohin bringen wir unser CO2, wenn wir es dann vielleicht doch nicht hier im Land vergraben wollen? Das sind Kernpunkte in dem Bereich. Es gibt aber natürlich zum Thema Wirtschaftshilfen auch konkretere Vorschläge. Also der Transformationsfonds, den die SPÖ erfunden hat, den hat ja Schwarz-Grün schon beschlossen. Also es gibt ja einen Transformationsfonds.
Ja, genau. Sie sagen ja nur, da ist zu wenig Geld
drin. Ja, genau.
Und Sie wollen es sozial gerechter quasi gestalten, genau.
Genau, weil das gibt es und den wollen Sie natürlich auch ausbauen. Also das ist das, wo alle Fördermittel herkommen, wenn zum Beispiel die Stahlproduktion irgendwie klimaneutraler gestalten will und so weiter und so fort. Also das käme aus diesem Topf auch weiterhin und auch eine Reform des europäischen Strommarkts nur für Unternehmen schwebt der ÖVP hier vor.
Ja, das ist ziemlich detailreich. Das kann man vom FPÖ-Programm in der Richtung, also was die Transformation vom Wirtschaftssystem angeht, nicht behaupten. Da steht hauptsächlich drin, dass sie gegen den Green Deal sind, weil der hat die Wirtschaft überhaupt geschädigt und sie sind für Marktwirtschaft statt Ökoplanwirtschaft.
Also die Ökoplanwirtschaft, wie nennen Sie es?
Ja, genau.
Genau, das wäre vielleicht das, das würden Sie vielleicht das nennen, was sich die Grünen so vorstellen. Also da wird das natürlich so präsentiert, dass die Ökologisierung der Wirtschaft wird Österreich als Standort im Wettbewerb total stärken. Die Green Jobs, die wir da alle bekommen, soll eben steuerliche Begünstigungen geben für Unternehmen, die da in Erneuerbare investieren. Wasserstoff natürlich wird erwähnt. Kreislaufwirtschaft, großer Punkt sind auch die Lieferketten, die sollen, also nachhaltige Lieferketten, da stellen sich die Grünen auch ganz spannend, weil das, glaube ich, auch bei vielen anderen Parteien nicht so gut ankommen wird. Noch strengere Lieferketten, ein strengeres Lieferkettengesetz vor, als jetzt auf EU-Ebene kommt und auch eine Ökologisierung des Finanzsystems.
Ganz kurz reiche ich noch die NEOS nach zum Thema Industrie und Wirtschaft, die haben dazu natürlich auch eine Meinung. Tatsächlich unterscheiden sie sich hier auch relativ stark in einem Punkt von zumindest FPÖ, Grünen, SPÖ und in Teilen auch ÖVP. Und das ist das Thema staatliche Förderungen. Also während die meisten anderen Parteien ja die Transformation und die saubere Wirtschaft und so weiter in erster Linie mit Steuergeld herzaubern wollen, sagen die NEOS, nein, sie würden bei den direkten Förderungen eher auf die Bremse steigen und dafür halt schauen, dass wirklich die Rahmenbedingungen so geschaffen sind, dass die Unternehmen sich halt bestmöglich entfalten können. Da geht es eben ganz viel ums Thema Infrastruktur, Sicherheit, aber auch Investitions- und Planungssicherheit, Erleichtern von Pilotprojekten, hier durchaus auch mit steuerlichen Mitteln und natürlich die Möglichkeit, das CO2 auch in irgendeiner Form zu vergraben. Die Frage ist natürlich immer auch, also Papier ist geduldig, was schreibe ich hinein, was setze ich dann um? Das hat man bei der letzten Regierung schon gesehen, dass da nicht immer alles so zusammenpasst. Und vor allem auch, wie verbindlich will ich meine Ideen denn dann auch umgesetzt wissen von den möglicherweise Betroffenen. Großes Schlagwort hier natürlich Klimaschutzgesetz. Also sprich, gibt es in irgendeiner Form eine Verpflichtung auch für die staatlichen Akteure, bestimmte Zielvorgaben einzuhalten oder nicht? Gibt es da Sanktionen oder nicht? Österreich hat kein funktionierendes Klimaschutzgesetz, hat auch keins bekommen. Jetzt ist die Frage, will das irgendwer von den Parteien oder nicht?
Ich kann das von der SPÖ sagen, die versprechen das ganz klar. Sie schreiben wirklich rein, die SPÖ in Regierungsverantwortung wird dieses Klimaschutzgesetz umsetzen. Schon mal eine Ansage, würde ich sagen. Kritisieren auch, dass es bis jetzt nicht passiert ist. Ja, bei der FPÖ ist es kein Thema, also das kommt nicht vor.
Ja, die Grünen, sie haben es ja schon bei der letzten Legislaturperiode ganz groß versprochen, war auch immer wieder Thema, wann kommt es jetzt? Am Schluss dann nicht mehr, aber die ganze Zeit gesagt, ja, es kommt noch, ist nicht gekommen. Es schreiben sich natürlich jetzt ganz klar wieder ins Programm, also es braucht dieses Rahmengesetz.
Bei der ÖVP ist es auch eher knapp, also es steht nichts dazu drinnen. Ja, es überrascht jetzt auch nicht groß. Bei den NEOS steht das Wort Klimaschutzgesetz auch nicht drinnen, aber es gibt sehr konkrete Vorschläge, wie zum Beispiel ein jährliches Limit an Treibhausgasen auf allen politischen Entscheidungsebenen, damit bestimmte politische Entscheidungen eben dann zu einer Art Klimacheck unterzogen werden können. Also wenn das umgesetzt wird, das würde genau das erfüllen, was ein Klimaschutzgesetz leisten soll. Nur man hat sich halt dieses Reizwort gespart.
Ja, jetzt haben wir ganz viel über diese großen, also Parlamentsparteien gesprochen, aber es sind ja noch einige weitere Parteien heuer auf dem Wahlzettel drauf.
Keine von denen. Keine von denen.
Ja, was wollen die eigentlich? Haben die ein Klimaprogramm? Christine, du hast dir das angeschaut.
Ich habe mir die Kleinparteien kurz zu Gemüte geführt. Und ja, keine von denen, fangen wir jetzt mit denen an, haben ausführliche Forderungen zum Thema Klima. Es soll monatlich 1 Milliarde Euro zur Verfügung stehen für Klimamaßnahmen im Großen und Ganzen. Ja, da wird groß geträumt, sage ich jetzt einmal so. Ein paar Highlights, also 100% erneuerbare und regionale Energieerzeugung bis 2030, also nicht nur Strom, auch Wärme, kostenlose Öffis, Tempo 100, Sanierung aller bestehenden Gebäude bis 2030. Die Liste geht wirklich lang weiter. Absolutes Highlight, Aufbau einer Zeppelin-Luftfahrgesellschaft für umweltschonendes Reisen.
Herrlich.
Sind die anderen Kleinparteien ein bisschen ernstzunehmender?
Das ist wirklich eine gemeine
Frage. Was steht denn drinnen?
Machen wir den Sprung quasi ans andere Ende des Spektrums. Die Liste MLP, Madeleine Petrovic, kommt ja eigentlich von den Grünen, aber im Wahlprogramm wird da wirklich eigentlich ein Wording verwendet, das die Erderwärmung leugnet. Also da wird wirklich in Frage gestellt, ob menschengemachte Treibhausgase für den Klimawandel verantwortlich sind. Da ist, glaube ich, auch alles gesagt, was man in puncto Klimapolitik dazu sagen muss. Bei der Bierpartei, da gibt es auch schon punktuell Ideen und Vorschläge. Also wie soll ich sagen, ich habe das Gefühl gehabt, da hat man sich ein paar Punkte herausgenommen, von denen man weiß, dass die irgendwie breitenwirksam gut ankommen. Also man bekennt sich zu den bestehenden Klimazielen und will halt mehr Radwege, Investitionen in Speichermöglichkeiten von Strom, Wegwerfverbot für Lebensmittel. Und das war's dann aber auch. Also im Prinzip hatte ich das Gefühl, es gibt keine hintergründige, größere Strategie oder irgendwie.
Bei der Bierpartei, bei den anderen Themen ja auch schon mitgekriegt hat, dass da nicht so viel Substanz bis jetzt.
Ja. Genau, und die vierte Partei, die noch antritt von den Kleinparteien, die KPÖ, da wird, also ich zitiere jetzt, die Klimakrise als, Zitat, Ergebnis des auf Profit und unendliches Wachstum ausgerichteten kapitalistischen Produktionssystems gesehen, also ideologisch auch klar verortet. Da liegt das Hauptaugenmerk so auf dieser sozialen Ebene von Klimamaßnahmen. Also Energieinfrastruktur soll vergesellschaftet werden, Energiegenossenschaften soll es geben, es soll einen staatlich regulierten Strompool geben, der dann mit den Preisen des Markts konkurriert. Gratis Öffis natürlich und die, auch was sie wiederholt immer fordern, die Industrie soll umgebaut werden und da fangen wir an mit der Waffen- und Rüstungsindustrie, die sollen stattdessen Autobusse produzieren.
Jetzt, wo wir uns angesehen haben, dass es durchaus Überschneidungen gibt in dem Bereich, aber auch gar nicht so viele, wenn man an zwei Drittel denkt. Schauen wir mal, wie optimistisch man da sein kann, dass tatsächlich auch was weitergehen wird in den 5 Jahren, oder? Wie schätzt ihr das an? Oder schätzt ihr das nicht an?
Ja, ich habe eine ganz interessante Einschätzung mitgebracht, und zwar vom Klimapolitik-Experten Reinhard Steurer. Der hat da ein bisschen eingeschätzt, welche, auch schon in Bezug auf welche Koalitionsmöglichkeiten nach aktuellen Umfragen möglich wären und was er glaubt, was dann auch weitergeht, theoretisch bei der Klimapolitik. Und er hat eigentlich ganz anders als man meinen würde eingeschätzt, dass eben auch Konstellationen wie SPÖ, ÖVP, NEOS sehr gute Klimapolitik machen würden, also fortschrittliche Politik machen würden. Seiner Einschätzung nach kommt es eigentlich darauf an, auf die Gesellschaft, ob die das einfordert und ob der Diskurs eben dann danach ist und das Thema einfach diesen Stellenwert bekommt.
Ich bin da eigentlich auch vorsichtig optimistisch, weil man ja jetzt auch gesehen hat, dass eigentlich fast also alle Parteien beschäftigen sich mit dem Thema. Alle Parteien haben mehr oder weniger ausgearbeitete Ideen und finden das ein Thema, was man einfach nicht mehr auslassen kann. Also habe ich durchaus die Hoffnung, dass da auch wirklich was weitergeht.
Na, Theresa, ich finde, das hast du ja auch sehr treffend in deiner Kolumne geschrieben. Klimaschutz darf kein rein grünes Thema mehr bleiben, weil sonst ist es in dieser Nische gefangen und man wird die Fortschritte, die wir definitiv brauchen, nicht erreichen können. Also von dem her kann ich den Optimismus vielleicht auch vor unserem Mutmacher schon teilen.
Und da kommt auch schon der Mutmacher von Anja Drexler.
Yes. Mut. Während die Politik in Sachen Klima vielleicht nicht immer den produktivsten Lösungsansatz wählt, ist die Forschung in Österreich fleißig dabei, an einer klimaneutralen Zukunft zu arbeiten. Zum Beispiel im Bereich Solarenergie. An der TU Graz wird etwa daran gearbeitet, das giftige Blei in Solarpanelen zu ersetzen. Das ist nämlich beim Recycling ziemlich problematisch. Ein anderes Team forscht an einer Solaranlage, die Photovoltaik und Solarthermie kombiniert. Und das klingt schon sehr vielversprechend. Zum Vergleich, normale Solarpaneele schaffen einen Wirkungsgrad von etwa 20%. Hier ist die Rede von rekordverdächtigen 76%. Das heißt, die Paneele können etwa 3/4 der einstrahlenden Sonnenenergie in Strom und Wärme umwandeln. Mehr zu solchen Forschungsprojekten kann man übrigens regelmäßig im Wissenschaftsteil der Presse am Samstag oder online unter diepresse.com/science lesen.
Yes. Ja, hurra Wissenschaft.
Mehr Geld für die Forschung.
Technologie und Fortschritt ist natürlich immer etwas, was uns Hoffnung machen darf.
Solange man es dann auch umsetzt, oder?
Ja, solange also man es umsetzt. Wobei gute Technologie wird sich auch von selbst umsetzen. Aber natürlich kommt es ganz stark auch auf Richtungsentscheidungen der Staaten und Regierungen an. Wir sind uns einig, wir sind
hoffnungsvoll,
relativ optimistisch.
Sehen wir der Wahl entgegen.
Und in der Woche nach der Wahl treffen wir uns noch einmal und erklären uns, warum wir uns geirrt haben. Ja. Alle gehen wählen und sonst hören wir uns wieder in 2 Wochen.
Ja, bis zum nächsten Mal.
Bis zum nächsten Mal. Ciao.